Herzlich willkommen bei Digitale Optimisten. Ich bin Alex und du hörst den Podcast, der auf der Suche ist nach den nächsten Elon Musks, die heute an den nächsten großen Dingen arbeiten. Aber es braucht auch immer eine entsprechende Umgebung, in der sich diese Talente entfalten können. Am 26.09. steht eine Weggabelung für genau diese Rahmenbedingungen an, denn es steht die Wahl des nächsten Bundestags an. Ich spreche mit so gut wie allen Parteien des Deutschen Bundestags, insbesondere den digitalpolitischen Sprechern dieser Fraktionen, die von Startups und Digitalisierung zumindest ein bisschen Ahnung haben sollten. Heute spreche ich mit dem Vertreter der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Jens Zimmermann. Ja, und was soll man zur SPD sagen? Die können ihr Glück wahrscheinlich kaum fassen, dass sie plötzlich in den Umfragen sogar führen, nachdem sie jahrelang abgeschrieben wurden. Deshalb macht es doch Sinn, wenn wir mal herausfinden, was die Politik für Startups wäre, wenn der Kanzler Scholz und der Digitalminister Zimmermann heißen würden. So viel also zur Vorrede. Wie immer gilt, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann erzähl doch bitte einer weiteren Person, einer Freundin, einem Bekannten von diesem Podcast und diesem Wahlspecial zur Bundestagswahl. Ich hoffe, dir gefällt das Gespräch. Mir hat es eine große Menge Spaß gemacht. Deshalb springen wir jetzt gleich rein. Bis zum nächsten Mal und bis bald. Herr Zimmermann, herzlich willkommen bei Digitale Optimisten. Wo erreiche ich Sie heute?
Ja, wie sollte es so kurz vor der Bundestagswahl anders sein? In meinem Wahlkreis hier in Hessen. Ich bin Abgeordneter im Wahlkreis Odenwald, ganz, ganz unten im Süden von Hessen.
Im schönen Odenwald, muss man dazu sagen.
Das ist natürlich, touristisch sehr attraktiv. Region.
Genau, da kommt der Wahlkämpfer schon raus. Ich habe zur Vorbereitung ein Interview von Ihnen gesehen. Das war im Oktober 2013. Da sind Sie zum ersten Mal in den Bundestag eingezogen als frisch gebackener Abgeordneter. Jetzt geht Ihre zweite Legislaturperiode zu Ende. Sind Sie schon ein alter Hase?
Ja, bin ich. Also ich habe in den 8 Jahren richtig viel erlebt und am ersten Tag, wenn man oder auch im ersten Jahr, wenn man im Bundestag ist, dann ist das wie, wenn man neu an der Uni anfängt. Man weiß nicht, wo die Mensa ist. Man steht irgendwie immer so ein bisschen wie bestellt und nicht abgeholt da. Und nach 8 Jahren fragt mich auch niemand mehr, wenn ich zu einem Termin komme, wann denn der Abgeordnete jetzt kommt. Also das war am Anfang. Das ist passiert. Ich war Anfang 30 und irgendwie hat man sich so einen Bundestagsabgeordneten dann häufiger mal anders vorgestellt.
Okay, aber jetzt sind Sie ja nicht mehr nur ein junger Abgeordneter, Sie sind ja auch oder Sie begleiten ja auch die Position des digitalpolitischen Sprechers in der Fraktion und begleiten auch den Ausschuss Digitale Agenda. Wie sind Sie zu der Position gekommen?
Ja, ich wollte das. Also der Ausschuss war 2013 ist der neu eingerichtet worden. Also es ist der jüngste Ausschuss, den es im Bundestag gibt. Und ich wollte da unbedingt rein, bin aber am Anfang gar nicht reingekommen, denn wir hatten nur 5 Plätze da drin. Und ich habe einen Vorgänger hier aus Hessen gehabt, Gerold Reichenbach, der sehr stark sich um das Thema Datenschutz gekümmert hat und da lange schon dabei war. Deswegen war ich nur stellvertretendes Mitglied im Ausschuss Digitale Agenda, bin da aber immer fleißig hingegangen, habe mitgearbeitet und dann wurde eine gute Freundin von mir, Christina Kampmann, Ministerin in Nordrhein-Westfalen, hat den Bundestag verlassen. Und dann war es eben so keine Frage, wer dann auf diesen ordentlichen Sitz im Ausschuss nachrückt. Das war ich dann zur Hälfte der Legislaturperiode. Und so bin ich dazugekommen. Aber ich habe einfach gesehen, das Thema, das hat mich schon immer umgetrieben. Und es ist einfach eines der spannendsten Politikfelder, weil ich mache nebenbei auch noch so ein bisschen Finanzen und da arbeitet man in der Regel ja an bestehenden Gesetzen und verbessert überall so ein klein bisschen was. Aber im Bereich der Digitalpolitik machen wir ständig Dinge, die einfach komplett neu sind. Und das ist einfach, das macht für mich den totalen Reiz daran aus.
Frau Domscheit-Berg, Ihre Kollegin von der Linken, die hatte ich auch hier in diesem Podcast, diesem Special zur Bundestagswahl. Und sie hat kein gutes Haar an dem Ausschuss gelassen. Sie hat gesagt, eigentlich wird da, ich paraphrasiere jetzt ein bisschen, eigentlich wird da gar nicht so richtig entschieden. Ein paar kleine Themen werden rübergereicht, aber gar nicht das Wichtige, ja, da wo wirklich die Musik spielt. Stimmt das?
Ich glaube, Anke Domscheit-Berg, das ist, ich mag sie sehr gerne. Sie ist eher so ja aus diesem Aktivistischen reingekommen und hat den harten Realitätscheck des politischen Daily Business bekommen. Und deswegen kann ich da vielleicht auch manchmal ihre Frustration verstehen. Aber nein, also ich glaube, wenn ich mir die 8 Jahre anschaue und die Bedeutung von uns auch als Fachpolitikerinnen und Fachpolitikern, die nimmt jedes Jahr aufs Neue zu. Und wo ich vielleicht 2013 noch, es hieß, Jens, kannst du mal kommen, du bist doch unser Digitalpolitiker und ich irgendwie die Einstellung auf dem Handy anpassen musste, geht es heute schon ganz, ganz oft auch ans Eingemachte. Und ja, was stimmt ist, der Ausschuss, dadurch, dass es bisher kein Digitalministerium in dem Sinn gibt, sind wir ganz oft nur mitberatend. Aber immer, wenn es irgendwo digitalpolitisch um wichtige Entscheidungen geht oder auch wenn es brennt, dann sind wir diejenigen, die da auch in unseren Fraktionen ganz, ganz großen Einfluss haben.
Wann hat es denn zuletzt gebrannt in dem Thema?
Naja, also man könnte jetzt sagen, beim Thema Staatstrojaner, da war nochmal zum Ende der Legislaturperiode richtig Musik drin in dem Thema, sehr kontrovers, was wir da diskutiert haben. Aber ich kann mich zum Beispiel auch sehr gut dran erinnern, es gab vor 2,5 Jahren rund um Neujahr, ganz früh im Januar, diese Doxing-Attacke auf den Bundestag selbst. Und da waren wir diejenigen, die sofort das Innenministerium Rede und Antwort haben stehen lassen, die da sofort reingegangen sind. Ich glaube, da hat sich schon sehr schnell gezeigt, wo einfach die Expertise ist, dass die bei uns im Ausschuss ist. Und hinzu kommt auch, ich war in der letzten Legislaturperiode auch Mitglied im NSA-Untersuchungsausschuss und das gehört jetzt nicht zum Ausschuss Digitale Agenda, hat aber natürlich gezeigt nochmal, wie bedeutend das Thema Digitalisierung und Kommunikation in dem Fall eben ist. Also ich glaube, Digitalpolitiker zu sein, ist jetzt wirklich nicht das Schlechteste, was man sich im politischen Raum aussuchen kann, weil eigentlich wirklich mittlerweile jedem klar ist, das ist nicht irgendwie ein Thema wie jedes andere, das dann irgendwie auch wieder weggeht, sondern das bleibt und das wird immer wichtiger.
Was war denn Ihrer Meinung nach die wichtigste Debatte, die wir in der vergangenen Legislaturperiode geführt haben, zu diesem Thema?
Also ich glaube, die ganze Debatte rund um das Thema Daten und künstliche Intelligenz. Ich glaube, das ist das gewaltigste Thema, das immer noch schon auch von vielen unterschätzt wird. Aber wir hatten gleich zu Beginn der Legislaturperiode die sogenannte Datenethikkommission auch eingesetzt und haben auch eine Enquete-Kommission des Bundestages zum Thema künstliche Intelligenz gehabt. Aber ich sag mal, diese Debatte, die sich über die ganze Legislaturperiode durchgezogen hat, das ist, glaube ich, eine der wichtigsten, weil viele Leute noch nicht verstehen, welche dramatischen Veränderungen, das auch wirklich für unseren Alltag haben wird, auch welche Chancen im Übrigen da drin stehen. Und die zweite Debatte, das glaube ich, war die Debatte rund um das Thema 5G und digitale Souveränität. Und das ist eine ganz, fand ich, ich würde wirklich sagen, ohne jetzt zu hochgreifen zu wollen, das war eine Sternstunde des Parlamentes, weil in der Bundesregierung, vor allem sage ich jetzt mal auch im Kanzleramt, im Wirtschaftsministerium, hat man ganz große Angst davor gehabt, sich es mit China zu verscherzen. Und aus dem Bundestag heraus und auch wirklich parteiübergreifend, also zum Beispiel Norbert Röttgen von der CDU war da auch ganz vorne mit dabei, haben wir gesagt, hey, Moment mal, müssen wir nicht jetzt wirklich mal darüber diskutieren, was heißt das denn eigentlich, wenn in kritischer Infrastruktur Hardware aus Ländern drin ist, wo Geheimdienste einfach sagen können, okay, wir wollen da jetzt drauf zugreifen. Ich glaube, das war auch eine sehr, sehr wichtige digitalpolitische Debatte in dieser Wahlperiode.
Das heißt, lege ich Ihnen zu viel in den Mund, wenn ich sage, Sie bewerten den digitalpolitischen Fortschritt der vergangenen 4 Jahre als sehr positiv?
Nee, ich würde den nicht als sehr positiv, das wäre ja quasi eine 1 plus So vermessen bin ich nicht. Ich bin aber, es gab sozusagen auch ein Interview, das ist noch nicht so lange von mir her, das hatte das im Darmstädter Echo, hier in meiner Tageszeitung, das hatte die Überschrift, ich bin Digitalisierungsoptimist tatsächlich, und das bin ich auch. Und wir sind mit Sicherheit als Politik bei diesem Thema immer zu spät dran. Das wird sich höchstwahrscheinlich aber auch kaum verändern lassen, weil wir wollen ja auch nicht in vorauseilendem Gehorsam regulieren und so weiter, sondern wir wollen ja auch Möglichkeiten lassen. Aber ich glaube, alles in allem ist die Digitalpolitik in dieser Wahlperiode bei weitem nicht so schlecht gewesen, wie es häufig auch getan wird. Da ist mir zu oft zu viel Fatalismus in der öffentlichen Diskussion. Ich würde sagen, das war okay. Ich hätte mir an vielen Stellen definitiv gewünscht, dass wir progressiver sind und dass es auch schneller geht. Das ist überhaupt keine Frage.
Sie sind Digitalisierungsoptimist. Ich bin digitaler Optimist. Da sind wir eigentlich schon auf der Ebene relativ nah beieinander. Trotzdem jetzt. Also jetzt beschreiben Sie ja, wie wichtig Digitalisierung ist und was es ja auch KI und was es für Potenziale birgt, ja, auch Gefahren, na klar. Aber warum spielt Digitalisierung dann so eine untergeordnete Rolle im Wahlkampf? Warum redet niemand drüber?
Ja, es würde mich auch mal interessieren, sozusagen. Das ist ja für mich auch frustrierend, weil natürlich, wenn Themen auch in der öffentlichen Debatte sind, dann werden natürlich auch die entsprechenden Fachpolitiker zu Interviews, zu Fernsehauftritten geladen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann eben nicht. Ich glaube, man sieht daran, dass das eben nicht nur eine Frage auch, welche Rolle spielt es in der Politik ist. Denn die Frage, worüber im öffentlichen Raum diskutiert wird, es wäre schön, wenn wir als Politikerinnen und Politiker das immer bestimmen könnten, aber das ist ja nicht so. Ich habe aber auch den Eindruck, dass durchaus in großen Medien, in Leitmedien, in klassischen Medien wie Zeitungen, Fernsehen, man eben diesem Thema dann doch nicht so eine hohe Bedeutung beimisst. Ich würde mal unterstellen, das liegt mitunter auch daran, weil die Diskussionen sehr schnell technisch komplex, kompliziert werden. Und dann nimmt man häufig doch vielleicht irgendwas, wo man glaubt, das verstehen die Leute so ein bisschen schneller. Wir haben es ja beim TV-Triell beim ersten gesehen. Ne? Die Fragen haben sich ja nicht die drei Kandidierenden ausgedacht. Meine Hoffnung wäre, dass es jetzt vielleicht am Sonntag anders aussieht. Aber es zeigt eben auch, dass wir, glaube ich, als Gesamtgesellschaft da schon auch noch ein bisschen was vor uns haben, um einfach auch, sag ich mal, die Bedeutung des Themas wirklich in diese gesellschaftlichen Debatten auch reinzuholen. Weil was ich häufig feststelle, ist, die Debatten beziehen sich immer noch viel zu sehr auf Themen wie, sage ich jetzt mal, Breitbandausbau. Ist ein total wichtiges Thema, überhaupt nicht falsch verstehen. Aber die Musik spielt doch ganz woanders. Die Musik spielt doch da das Verschmelzen zum Beispiel von Gesundheitswesen und Digitalisierung. Also was viele, glaube ich, viele Menschen noch gar nicht so auf dem Schirm haben, ist auch, dass wir gerade, wenn wir jetzt die Entwicklung der Impfstoffe gegen Covid uns anschauen, welche riesige Rolle Digitalisierung dabei gespielt hat und solche Technologien wie CRISPR-Cas und so weiter. Also das sind eigentlich Sachen, wo ich auch sage, ey, da müssen wir gesellschaftliche Diskussionen drüber führen, weil es steckt ein riesiges Potenzial drin. Aber wir müssen eben auch darüber diskutieren, wollen wir wirklich alles, was möglich ist, am Ende auch umsetzen? So, aber ja, ich wüsste es auch gerne. Ich würde es mir auch wünschen, dass diese Themen eine größere Bedeutung in der öffentlichen Debatte nehmen. Ich versuche mich immer zu äußern und es zu pushen. Und ich glaube, das tun alle meine Kolleginnen und Kollegen auch.
Dann schichten wir das Thema Digitalisierung, was ja ein großer Überbegriff ist, wo viel rumschwirrt, ja, auch hier und da viele Buzzwords hat, schichten wir einmal ab und sprechen mal konkret über Startups und die Rolle von Startups. Was mich interessiert, ist, wenn Sie oder die SPD, ja, oder Sie als Repräsentant der SPD sich die Wirtschaft von, sagen wir, übermorgen in Deutschland vorstellen, welche Rolle haben dann Startups in Ihrem Bild von der wirtschaftlichen Zusammensetzung, dem wirtschaftlichen Fortschritt Deutschlands?
Naja, sie haben natürlich eine wichtige Rolle. Ich sage mal, wenn ich mir die Wirtschaft von morgen anschauen will, dann muss ich mir natürlich die Startups von heute anschauen, weil das ist ja sozusagen unsere Hoffnung und unsere Vision, dass aus Unternehmensgründungen in Deutschland irgendwann dann auch entsprechend größere, erfolgreiche Unternehmen entstehen. Und für uns spielen sie natürlich, also ich habe mal vor einigen Wochen in einem Interview gesagt, wo es um den Startup-Verband ging, für die Politik, für den durchschnittlichen Politiker oder Politikerin sind Startups immer so ein bisschen wie Panda-Babys. Ja, die findet jeder so süß und klein und will jeder irgendwie lieb haben und sich damit fotografieren wollen. Deswegen muss man so ein bisschen aufpassen, weil das der Sache, glaube ich, nicht gerecht wird. Also es geht darum, wir brauchen ja nur in den DAX zu schauen. Ja, das jüngste Unternehmen im DAX ist, glaube ich, immer noch SAP. Ja, und das ist jetzt auch schon nicht gerade gestern gegründet worden. Und dementsprechend, wenn wir eine Wirtschaft von morgen entwickeln wollen, müssen wir dafür sorgen, dass eben auch innovative Unternehmen in Deutschland entstehen, weil, und da kommt jetzt auch der Sozialdemokrat natürlich mal in mir durch, uns geht es natürlich auch darum, Arbeitsplätze in Deutschland zu schaffen. Wir wissen, wir stehen vor einer sehr, sehr großen Transformation auf dem Arbeitsmarkt, und dafür brauchen wir dann eben auch zukunftssichere Arbeitsplätze. Und deswegen haben wir ein großes Interesse daran, die Gründerkultur in Deutschland zu fördern und auch solche Rahmenbedingungen zu bieten, dass man in Deutschland als Startup dann eben auch entsprechend wachsen kann.
Jetzt habe ich mich natürlich mit Ihrem Wahlprogramm auseinandergesetzt, um genau zu schauen, was sind denn die Hebel? Ja, wie können wir denn dieses wichtige, wie Sie sagen, wichtige Segment der Wirtschaft fördern? Jetzt frage ich Sie mal, wie häufig taucht der Begriff Startup in Ihrem Wahlprogramm auf? Was tippen Sie?
Ich vermute nicht sonderlich oft, also weil unser Wahlprogramm auch ziemlich kurz ist diesmal.
Ja, 6-mal.
Ich habe es nicht gezählt. Es
auf. Ja, ja, klar, natürlich, das verstehe ich auch. 6-mal. Ich habe mich gefragt, also ich habe jetzt gar nicht so viel gefunden zum Thema Startups. Ja, ich habe viel zu anderen Themen gefunden, aber nicht zum Thema Startups. Das heißt, ja, wie wichtig sind dann Startups für die SPD, ja, wenn sie wichtig sind für Deutschland?
Also ich kann erstmal eins ganz klar sagen, wir schmeißen uns nicht an Startups ran. Und ich kann allen Gründerinnen und Gründern auch nur sagen, wenn diese Politikerinnen und Politiker kommen, die sich an sie ranschmeißen, rennen sie weg, so schnell sie können. Weil sozusagen, da bin ich, sorry, aber ich bin wirklich wieder bei meinen Panda-Babys, weil das ist erstmal so ein bisschen, ist mein Gefühl, die Intention dahinter. Aber wir haben, glaube ich, zum Beispiel eine Sache, die ziemlich effektiv sein dürfte, denn wir haben uns eine erfolgreiche Gründerin auch als Kandidatin für den Bundestag ins Boot geholt, Verena Huberts, eine der Gründerinnen von Kitchen Stories, was ja ein durchaus erfolgreiches Startup in Berlin ist, die im Wahlkreis Trier für uns kandidiert, mit der ich auch schon sehr lange und sehr oft zusammengearbeitet habe, um wirklich auch so ein bisschen den direkten Draht auch in die Szene, in die GründerInnen-Szene zu haben. Also sie kandidiert für uns und ich gehe schwer davon aus, dass sie demnächst meine Kollegin auch im Digitalausschuss wird. Ich glaube, das ist mal das eine, was wir haben. Und das andere, wir haben in dieser Legislaturperiode beim Thema beispielsweise Finanzierung, weil wir haben ja gerade die Frage Wachstumsfinanzierung, wie bringen wir das in Deutschland besser auf den Weg, haben wir ja einiges aufgesetzt und das muss jetzt aus meiner Sicht auch mal wirken. Ja, wir müssen dafür sorgen, dass die 10 Milliarden Euro, die wir da bereitgestellt haben, auch mal sozusagen ihre Kraft entwickeln können. Und darüber hinaus glaube ich auch, dass ganz viele Themen an Rahmenbedingungen nicht unbedingt jetzt nur unter dem Stichwort Startups laufen. Also Beispiel, der europäische digitale Binnenmarkt ist für sehr, sehr viele Startups ein Riesenthema. Also dafür zu sorgen, dass wir wirklich einen europäischen digitalen Binnenmarkt haben, wo ich nicht 27 unterschiedliche Anforderungen habe, dass ich mit meinem Startup, wenn es ein digitales Startup ist, in Europa möglichst schnell skalieren kann. Weil das ist ja auch eines der Probleme, das wir sehen. In den USA habe ich einfach einen sehr, sehr großen, doch ziemlich homogenen Binnenmarkt. Den haben wir bisher in Europa nicht. Und dafür zu sorgen, dass wir das hinbekommen, ist, glaube ich, eine der wichtigsten Rahmenbedingungen. Und da sind wir als SPD auf jeden Fall hinterher, das hinzubekommen.
Sie haben jetzt den Binnenmarkt genannt. Sicherlich eine wichtige Forderung, ja, kann ich mir vorstellen, denn es geht darum, um Skalieren für Startups. Und wenn man 500 Millionen Kunden hat, ist das besser als 80 Millionen. Deshalb sind, glaube ich, die Chinesen und die Amerikaner auch so erfolgreich. Dennoch die Frage, was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Forderungen für Startups heute an die Politik?
Naja, die wichtigsten Forderungen, die sozusagen in der Regel an uns herangetreten werden, sind, glaube ich, im Bereich möglichst wenig Bürokratie. Also sozusagen je spezieller ein Startup wird. Ich habe es gesagt, ich bin auch noch im Finanzausschuss. Also wenn ich mir die ganze Fintech-Community anschaue, die wollen natürlich möglichst schnell möglichst viel ausprobieren können. Das heißt, das ist, glaube ich, eine der häufigsten Forderungen, die ich dort sehe. Und das zweite Thema ist definitiv der Zugang zu Kapital. Das sind aus meiner Sicht die zwei wesentlichen. Plus als dritter Punkt, aber das ist, haben die Startups nicht exklusiv, ist der Zugang zu Talent. Also sprich die Frage, woher bekomme ich gute Leute? Und das ist aber sozusagen, das würde man in Old Economy Terms, würde man sagen, das ist der Fachkräftemangel. Und deswegen glaube ich zum Beispiel, dass es unheimlich wichtig ist, dass wir in der kommenden Legislaturperiode gerade beim Thema Fachkräftezuwanderung noch deutlich flexibler werden. Also das ist heute schon alles möglich. Und ich habe auch mit Gründerinnen und Gründern gerade eben auch die Programmierer suchen da gesprochen. Das geht alles, aber es ist immer noch ziemlich kompliziert, dauert relativ lange. So, also aber ich glaube, das sind aus meiner Sicht drei der wichtigsten Themen, die auch an mich immer wieder kommuniziert werden.
Das heißt, Bürokratie, Kapital und Talente, das sind die drei Punkte. Gibt es denn konkrete Vorschläge, die Sie machen in der SPD? Angenommen, Sie würden die absolute Mehrheit erreichen, müssten keine Kompromisse machen, ja, in diesen drei Bereichen, die wirklich einen Quantensprung bedeuten würden für das Startup-Ökosystem?
Also ich sage mal, das habe ich eben als letztes gesagt, der Zugang zu Fachkräften. Wir wollen ein insgesamt moderneres Zuwanderungsrecht. Das ist nach wie vor ziemlich viel Flickschusterei, wo wir Kompromisse auch mit der Union eingehen mussten. Und ich glaube, da würden wir eher auch in, sag ich mal, so Modelle wie vielleicht in Kanada oder in Neuseeland, wo einfach Fachkräfte, die in Deutschland gebraucht werden, einfach herzlich willkommen sind, weil es in unserem ureigensten Interesse ist. Also das würden wir auf jeden Fall modernisieren. Beim Thema Zugang zu Kapital. Ich glaube, wir haben mit Jörg Kukies, mit unserem Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, wirklich jemanden, der sehr viel da auch auf den Weg gebracht hat in dieser Legislaturperiode. Aber wo wir auf jeden Fall da nochmal nachlegen würden, ist auch im Bereich Social Entrepreneurship, das stärker noch zu fördern, weil das aus unserer Sicht auch noch ein Bereich ist, der in Deutschland noch unterentwickelt ist. Aber ich glaube, der Zugang zum Kapital, den wollen wir gerne so weiterführen wie bisher. Wir haben auch dafür gesorgt, zum Beispiel mit dem Fonds Standort Modernisierungsgesetz, dass es eben auch attraktiver ist, entsprechende VC-Fonds wieder in Deutschland aufzulegen, dass es da keine Standortnachteile gibt. Das ist in dieser WP passiert und das nochmal, da müssen wir, glaube ich, die Kräfte sich entfalten lassen. Und Bürokratie, ja, ich weiß, das ist ein leidiges Thema und ich bin absolut dafür, dass wir vor allem die unnötige Bürokratie, ich weiß, für viele Gründerinnen und Gründer ist fast jegliche Bürokratie unnötig, das verstehe ich. Es ist mit Sicherheit nicht alles unnötig, aber wir können da einiges abschaffen. Und unser Ziel für Bürokratieabbau insgesamt ist nämlich genau die Digitalisierung da eben entsprechend so zu nutzen, dass wir das, was so schön Once-Only-Prinzip genannt wird, dass wir das endlich in die Tat umgesetzt bekommen. Das heißt, wenn doch alle Informationen zum Beispiel über ein Startup in der öffentlichen Hand vorhanden sind, dass es dann eben nicht noch 17 Mal neu eingegeben werden muss, sondern dass es eben dann auch entsprechend viel mehr automatisiert gibt. Das ist ein langer Weg, da will ich auch echt niemanden Quatsch erzählen. Da haben wir noch einiges vor uns. Wir haben das sogenannte Online-Zugangsgesetz, was die Deadline 2022 ist. Das heißt, in sehr vielen öffentlichen Verwaltungen wird da gerade viel gemacht. Aber nochmal, also da haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Wir haben einiges angeschoben. Und das ist das, was wir mit Sicherheit mit Nachdruck vorantreiben werden, dass einfach diese ganzen Verwaltungsprozesse sehr gut digitalisiert werden, weil dann ist die Bürokratie zwar noch vorhanden, sie macht aber eben nicht mehr die Arbeit, wie sie heute macht.
Okay, das war natürlich ein breiter Blick auf das ganze Feld, was Sie fordern als SPD, wie wir die Startup-Szene besser machen können. Lassen Sie uns mal auf ein Thema doppelklicken, nämlich das Thema Kapital. Denn ich habe auch mit der CDU gesprochen und die haben gesagt, ja, wir wollten ja Mitarbeiterbeteiligungen an Startups, was ein wichtiges Thema ist für Startups, um halt gute Talente zu bekommen. Das wollten wir möglich machen, aber die SPD hat uns nicht gelassen. Stimmt das?
Ich glaube, das ist ein bisschen, die machen sich da ein bisschen einfach, weil am Ende des Tages haben wir da gesessen und haben da intensiv diskutiert. Aber das Praktische ist für mich als Digitalpolitiker, ich sitze auch im Finanzausschuss und kriege das da auch mit. Und die Idee, die wir hatten, da waren wir uns einig. Ja, wir sind dafür, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Erfolg von Startups, wenn sie ein IPO hinlegen, dass sie daran partizipieren sollen. Und manchmal steckt dann eben der Teufel im Detail. Und sowohl die CDU als auch der Startup-Verband, wir sind an einer Sache gescheitert, nämlich der Frage, wie schaffen wir es, das wirklich konkret umzusetzen, dass am Ende das Ganze nicht auch zu Missbrauch führt. Und da ist, glaube ich, einfach vielleicht auch die Zeit ausgegangen. Ich weiß nicht, woran es lag, aber ich war am Ende sehr überrascht, als das Ganze dann, so wie wir es jetzt verabschiedet haben, durchgelaufen ist. Und ich kann aber für uns als SPD zusagen, dass wir gerne bereit sind, das Thema MitarbeiterInnenbeteiligung nochmal aufzugreifen. Aber ich glaube, wir müssen da einfach nochmal eine Runde tiefer einsteigen, denn die Diskussion, die wir jetzt hatten, die war am Ende, an der Oberfläche waren wir uns alle einig, aber im Detail haben, glaube ich, so ein bisschen die Ideen gefehlt.
Ja, interessant, dass die Ideen fehlen, weil man könnte ja auch sagen, es ist ein zutiefst sozialdemokratischer Forderung, auch Mitarbeiter sozusagen an Wertsteigerungen zu beteiligen und nicht nur Gründerinnen und Gründer und Venture Capital Firmen Beteiligung zu geben, sondern auch jeder frühe Mitarbeiter, der das Risiko eingeht. Das heißt, warum gibt es da keine Ideen? Wie kann das sein? Das müssen sich auch eigentlich auf die Fahne schreiben, oder? Und das als Forderung machen. Ich finde es auch nicht im Wahlprogramm übrigens.
Also nochmal, weil es eben, also wir sind dafür, aber nochmal, wir sind uns auf dieser abstrakten Ebene, sind wir uns alle einig. So, jetzt müssen wir das Ganze aber so in ein Gesetz packen, dass wir die ganzen Fragen der Besteuerung klären müssen und wir müssen eben auch die Frage klären, wie regeln wir das ganze System so, dass es dann nicht zu einer kompletten Steuervermeidungsstrategie wird. Und das ist, ich gebe es zu, manchmal das deutsche Steuerrecht ziemlich kompliziert und am Ende des Tages will ich auch nochmal sagen, der Startup-Verband ist zum Beispiel auch nicht mit einem konkreten Vorschlag gekommen, wie wir es im Gesetz regeln sollen. Also selbst da war man nicht in der Lage, das irgendwie so mal zu Papier zu bringen, dass wir, selbst wenn wir gewollt hätten, gesagt hätten, ach, wir nehmen einfach dieses Lobbyistenpapier vom Startup-Verband und schreiben das ins Gesetz. Also das hat für mich dann auch nochmal gezeigt, dass es halt sozusagen auf der Tonspur einfache Forderung ist, in der Praxis, in der Umsetzung eben sehr kompliziert. Aber deswegen, ich kann es gerne nochmal zusagen, weil ich es nämlich genauso sehe. Ich möchte sehr gerne die Geschichten auch sehen, dass vielleicht irgendwie die Sekretärin, der Hausmeister am Ende Millionär wird, weil sie eben am Unternehmenserfolg partizipieren. Da bin ich dafür. Aber am Ende des Tages soll es eben nicht ein Vehikel sein, damit Gründerinnen und Gründer bei einem IPO um vielleicht auch die ein oder andere Steuermillion drumherum kommen.
Sie fordern als SPD einen Mindestlohn von 12 Euro. Zumindest plakatiert das Herr Scholz ganz groß in den deutschen Innenstädten. Wie feindlich ist ein Mindestlohn von 12 Euro für junge Unternehmen, die so wenig Geld haben und versuchen, eine Idee off the ground zu bekommen?
Ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn eine Unternehmensidee darauf basiert, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von dem, was sie dort verdienen, kein halbwegs vernünftiges Leben führen können, dass es dann häufig keine gute Geschäftsidee ist. Das will ich auch ganz klar sagen. 12 Euro Mindestlohn, das ist am Ende des Tages so viel Geld, dass man, wenn man irgendwann mal in Rente geht, gerade so über der sozialen Grundsicherung ist. Und deswegen, ich glaube, wir sehen vor allem in sehr vielen Großstädten, ist das gar kein so großes Thema, weil da der Fachkräftemangel oder überhaupt der Mangel an Leuten, die arbeiten können und wollen, so hoch ist, dass ich diese Beträge ohnehin zahlen muss. Aber auch als Studentin oder Student in Frankfurt oder in München muss ich am Ende des Monats meine Miete bezahlen können. Und deswegen glaube ich, dass wir da mit 12 Euro sicherlich in einem Bereich sind, der akzeptabel ist. Im Übrigen sorgt das auch dafür, dass all diese Menschen und je niedriger das Einkommen ist, umso höher sind die Konsumausgaben, weil ich einfach gar nicht die Möglichkeit habe, dieses Geld groß zu sparen. Und das geht ja sofort auch sozusagen an Unternehmen zurück.
Okay, wir haben jetzt über viele Forderungen gesprochen, der SPD und auch Ihre, die Sie in die Tat umsetzen wollen in einer neuen Legislaturperiode. Sprechen wir doch mal über die Form, wie man solche Forderungen umsetzen kann. Jetzt gibt es eine Frage, die die deutsche Parteienlandschaft in zwei Lager spaltet, nämlich die Frage nach einem Digitalministerium. Auf welcher Seite stehen Sie, Herr Zimmermann?
Also ich habe eigentlich immer gesagt, lasst uns verdammt nochmal jetzt dieses Digitalministerium machen, dass diese Diskussion endlich vorbei ist. Aber ich sage auch ganz klar, es wird dadurch nicht besser. Das kommt so niedlich daher und so total plausibel. Aber man muss sich ja auch überlegen, was es bedeutet, ein neues Ministerium einzurichten. Das heißt, da werden Beamtinnen und Beamte, Abteilungen von einem Haus ins andere geschoben. Die brauchen dann am Ende wahrscheinlich ein Jahr, bevor die überhaupt richtig arbeitsfähig sind. Und dann wird wieder die Frage gestellt, warum geht in der Digitalisierung eigentlich nichts voran? Hinzu kommt eben die große Herausforderung, Digitalisierung als Aufgabe für ein Ministerium zu verstehen, wird der Komplexität der Materie, glaube ich, nicht gerecht, sondern Digitalisierung spielt in allen Ministerien eine sehr, sehr große Rolle. Und deswegen haben wir uns am Ende wirklich auch nach einer langen Abwägung und Diskussion dafür entschieden, als SPD zu sagen, nein, wir wollen das als eine zentrale Aufgabe im Kanzleramt haben. Und wir wollen das aber natürlich auch mit so viel Power dort ausstatten, dass auch was vorwärts geht. Denn das, was wir in dieser Wahlperiode erlebt haben, Dorobert war ja wirklich sozusagen ziemlich arm dran, weil sie hatte diesen Titel, sie hatte sozusagen durchaus ja auch die Energie, was da umsetzen zu wollen. Sie hatte am Ende aber nur 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und konnte im Kanzleramt auf keinerlei Ressourcen zurückgreifen. Das wollen wir ändern. Und Olaf Scholz hat ganz klar gesagt, dieses Thema ist so wichtig, dass es eben mit der Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers von dort aus gesteuert werden muss. Und wir wollen das Ganze ergänzen mit agilen Projektteams, die dann eben zwischen den Ministerien auch Themen koordinieren und vorantreiben. Das ist unsere Vorstellung.
Die gleiche Forderung hat die Union mit Herrn Schipanski genau das Gleiche gesagt. Das heißt, warum haben wir das nicht gemacht in den letzten 4 Jahren?
Ja, weil im Wahlprogramm der CDU halt auch was anderes drinsteht, ne? Also die wollen eigentlich gerne ein Digitalministerium. Warum man das nicht gemacht hat, ich wüsste es auch gerne. Aber sozusagen, das lag mit Herrn Scheuer im Verkehrsministerium, mit Herrn Altmaier im Wirtschaftsministerium und Frau Beer und Herrn Braun im Kanzleramt. Das lag wirklich zu 100% im Prinzip in Unions Hand. Helge Braun hat mal am Anfang der Legislaturperiode in einem Radiointerview gesagt, immer wenn es wichtig ist, mache ich das und ansonsten übernimmt es Frau Beer. Und das sozusagen hat irgendwie auch für mich so ein bisschen Bände gesprochen und es hat sich auch gezeigt. Jeder will sich in diesen tollen Digitalthemen gerne sonnen Und deswegen gibt kaum jemand gerne was ab. Und ich glaube, das hat zu diesen Problemen geführt. Und aber ich glaube, es war nicht die falsche Struktur, sondern es war eben dort politisch einfach komplett von den Kolleginnen und Kollegen leider falsch angegangen. Ich glaube nicht, dass wir es mit einem Ministerium einfach so auflösen können, weil das wird ja dabei bleiben. Sie müssen dann, wenn es im Gesundheitsministerium um den Umgang mit Gesundheitsdaten geht, dann werden Sie das dort auch diskutieren müssen und insofern. Aber ich glaube auch, das will ich auch sagen, sollten wir am Ende von Koalitionsverhandlungen dazu kommen, zu sagen, okay, wir probieren es mit einem Digitalministerium, dann wird davon auch die Welt nicht untergehen. Ich glaube, beide Wege sind möglich. Ich warne einfach nur davor, dass wir uns nicht dann Ewigkeiten im Aufbauen neuer Ministerien aufhalten, weil das wissen wir definitiv einfach aus der Praxis, aus der Vergangenheit. Das kostet unfassbar viel Zeit.
Okay, jetzt stellen wir uns mal vor, es gäbe ein, lassen wir es mal bei Ihrem Vorschlag aus dem Wahlprogramm, also ein, ja, ist das dann ein Staatssekretär im Bundeskanzleramt oder jemand, der dafür beauftragt wird? Ich weiß es nicht genau. Sagen wir mal ein Staatssekretär oder eine Staatssekretärin natürlich. Und die soll jetzt loslegen. Was wären denn die ersten Themen, das erste Thema, was, um das sich so eine Staatssekretärin für Digitalisierung kümmern sollte?
Also ich glaube tatsächlich, das Wichtigste ist als erstes, die anderen Staatssekretäre aus den anderen Ministerien regelmäßig an einen Tisch zu holen. Und da muss in der ersten Sitzung der Bundeskanzler mit dazu und muss ganz klar seine Erwartungen und seine Forderungen formulieren, weil das ist sozusagen, es wird immer ein Schnittstellenthema bleiben. Und das ist, glaube ich, der allerwichtigste, allererste Schritt. So. Und das zweite Thema nach wie vor ist, wir müssen klar machen, dass eine Strategie, eine Digitalisierungsstrategie wirklich auch als solche entwickelt werden muss. Denn wir haben leider in der letzten Legislaturperiode zu oft aus dem Kanzleramt heraus irgendwelche Strategien entwickelt gehabt. Das war aber am Ende immer nur das Zusammentragen von Einzelmaßnahmen aus Ministerien, die da sowieso stattfinden. Und das müssen wir umkehren. Es braucht politische Steuerung, das heißt, aus dem Kanzleramt heraus müssen dann entsprechend die Arbeitsaufträge in die Ministerien vergeben werden. Die können dann das schön ministerial bei sich machen, aber wir müssen diesen Fluss, der muss umgedreht werden, nicht wir geben nach oben, was eh schon da ist, sondern es muss ganz klar von oben runter angesagt werden, was zu tun ist. Und ganz vorneweg ist für mich dabei eine Neuauflage der KI-Strategie der Bundesregierung, weil da müssen wir wirklich einen Zahn zulegen. Wir haben zum Beispiel da mal beschlossen, dass wir 100 Professuren schaffen wollen. Davon hat leider Frau Kalitschek, glaube ich, nicht mal 10 wirklich in die Tat umgesetzt. Und das sind genau solche Themen, wo wir einfach mehr Geschwindigkeit brauchen.
Jetzt sind Sie ja eine prominente Figur für digitale politische Themen in der SPD. Das heißt, das wäre doch eigentlich ein toller Job für Sie, oder? Die Prognosen sehen ganz gut aus für Olaf Scholz und Ihre Partei.
Also wir sind natürlich erstmal guter Dinge und wir sozusagen nehmen aktuell schon mit einer gewissen Demut wahr, dass wir einen Zuspruch haben, mit dem wir vielleicht in dieser Form selbst nicht gerechnet haben. Aber ich will auch sagen, Wir waren lange genug auch in der Situation, dass wir wissen, wie es ist, wenn so ein Wahlkampf nicht so läuft, wie man sich den ausgedacht hat. Wer am Ende was wird, sozusagen, das werden wir dann sehen. Und also ich möchte gerne im digitalen Themenfeld weiter Politik machen. Ich mache das als einfacher Abgeordneter, weil das ist ein toller Job und man kann da wirklich viel, viel, viel erreichen. Ich würde es auch gerne weiter als Sprecher für die SPD-Fraktion machen. Und wenn ich irgendwo das Angebot bekäme, das auch in Regierungsverantwortung zu machen, würde ich mich sehr geehrt fühlen. Aber ich bin wirklich momentan auch voll darauf konzentriert, überhaupt erstmal wieder in dem nächsten Deutschen Bundestag angehören zu dürfen. Das ist schwer genug und ist gleichzeitig ein unfassbares Privileg, wenn es am Ende klappt.
Okay, alles klar. Dann beenden wir diese Interviewreihe noch mit einer kleinen Ja-Nein-Runde. Denn wir haben jetzt viel über Positionen gesprochen, aber wir müssen natürlich noch mal ein bisschen verstehen, wie digital denn dieser mögliche erste digitalen Minister ist. Deshalb frage ich all diese Kandidaten, denen ich spreche, ein paar Dinge, die so ein bisschen Einblick geben. Ja, wie viel digital steckt denn in dem Fall in Ihnen, Herr Zimmermann? Sind Sie bereit?
Ja.
Super, also los geht's. Haben Sie schon einmal bei Gorillas bestellt?
Ja.
Ah, sehr gut, Sie sind der Erste, der Ja gesagt hat. Ich bin ganz überrascht. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, in ein frühphasiges Startup zu gründen?
Ja.
Okay. Haben Sie ein Konto bei einer Neobank wie N26 oder Trade Republic?
Ja, ich hatte eins, aber N26 hat mir es einfach gekündigt und das wird noch richtig Ärger geben.
Okay, wenn Sie erstmal Digitalminister sind, dann ziehen Sie andere Seiten auf, klar. Nehmen Sie Cookies in der Regel immer an?
Ja.
Okay. Nutzen Sie Tier, Emmy, Felix, FreeNow oder andere Mobilitäts-Sharing-Angebote, wenn Sie in Berlin unterwegs sind?
Ja.
Haben Sie Angst vor Deepfakes?
Nein.
Das ist interessant, weil da sagen ganz viele ja, weil es noch nicht klar ist. Interessant. Darf ich noch fragen, warum nicht? Warum haben Sie keine Angst davor?
Also ich finde, das ist ein total relevantes Thema und sozusagen, ich versuche mich da auch natürlich sozusagen sehr mit den Entwicklungen zu beschäftigen. Aber es war jetzt die Frage, ob ich Angst davor habe. Und sozusagen, ich kann einfach nur wahrheitsgemäß sagen, dass ich aktuell keine Angst davor habe. Das heißt aber nicht, dass ich nicht glaube, dass es potenziell zu einem ernsthaften Problem werden könnte.
Okay. Und die letzte Frage ist keine Ja-Nein-Frage. Die lautet, wann waren Sie das letzte Mal von einer Technologie richtig beeindruckt?
Also ich bin von, also das ist sozusagen, ich würde sagen, ich kann es relativ genau sagen, ich war nach der Bundestagswahl 2017, das muss im November oder Dezember gewesen sein, da haben wir als SPD gedacht, ach super, es geht in die Opposition, wir haben jetzt mal richtig Zeit, das zu machen, was wir sozusagen, was man eben machen kann, wenn man nicht regieren muss. Und ich war mit Lars Klingbeil und einigen anderen im Silicon Valley unterwegs. Und ich bin damals zurückgekommen mit für mich zwei klaren Sachen. Du musst viel, viel, viel mehr über Algorithmen, über KI lernen und über CRISPR-Cas. CRISPR-Cas ist die sogenannte Genschere. Das ist für mich die Technologie, die mich am meisten fasziniert, die mir an manchen Stellen auch Angst macht, und ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen, die natürlich auch für die Verschmelzung von Digitalisierung, von künstlicher Intelligenz und von Medizin steht. Und ich glaube, also dafür gab es ja auch einen Nobelpreis, das ist die Technologie, die mich am meisten nach wie vor fasziniert. Ich war auch mal am CERN in Genf und habe mir das alles angeschaut und wollte danach eigentlich doch gerne Kernphysiker werden, aber dazu bin ich leider nicht schlau genug.
Okay, na gut, dann hoffen wir, dass es für den Bundestag reicht. Ich wünsche Ihnen viel, viel Energie und viel Kampf, für viel, viel Energie für Ihren Wahlkampf, viel Erfolg und nochmal vielen Dank, dass Sie sich heute den Fragen gestellt haben. Alles Gute.
Ja. Danke auch. Viel Erfolg weiter mit dem Podcast.